Herzlich willkommen bei Mit Herz und Hake.
Der Podcast einmal quer durchs Gartenjahr. Wir sind Pflanzenarzt René Waders
und Hella Hofmann, Redakteurin bei der Zeitschrift Bild der Frau.
Und gemeinsam sprechen wir über das, was rund ums Gärtnern so anfällt.
Kommt mit uns ins Grüne, hier gibt's alles, was ihr wissen müsst. Herzlich willkommen in unserem Podcast mit Herz und Hake. Für euch am Mikrofon sprechen über den Garten Pflanzenarzt René Waders. Hallo René.
Ja, hi, hallo.
Und ich bin Hella Hofmann, Redakteurin bei der Bild der Frau. Und René, du bist Gärtnermeister und Pflanzenarzt und das schon seit über 30 Jahren.
Ja, das will man gar nicht sagen, da will man gar nicht drüber sprechen. Da merkt man auf einmal, wie die Zeit vergeht. Aber ich sage einfach mal 25 Jahre Gärtnermeister, das ist halt auch schon eine Zahl. Aber man muss ja den Beruf auch lernen. Also man hat dann natürlich auch erstmal auch noch seine Ausbildung und seine Gesellenjahre vor sich hin. Da kommt man gut, schon fast über 30 Jahre.
Aber 30 Jahre bedeutet ja auch, dass du wirklich eine super Expertise hast. Du hast in Kissenbrück in Niedersachsen eine Pflanzenklinik und behandelst da grüne Sorgenkinder.
Genau. Also ich bin ja nun Pflanzenarzt und ich habe Privatpatienten und ich habe Kassenpatienten. Die Kassenpatienten kommen zu mir nach Kissenbrück in die Pflanzenklinik mit ihren Schützlingen und dort helfe ich ihnen vor Ort. Das heißt, manchmal nehme ich natürlich auch eine Pflanze stationär auf und peppel sie wieder bei mir in der Pflanzenklinik hoch und dann wird sie halt wieder gesund abgeholt. Aber ja, Privatpatienten besuche ich auch zu Hause. Das ist halt einfach, das kostet natürlich auch ein bisschen was. Aber ja, das ist so meine Arbeit und die wird wirklich sehr, sehr gut angenommen, weil es gibt nicht viele Pflanzenärzte.
Und ich finde es besonders schön, dass wir heute reden, dass du alles weitergeben kannst, was du über Pflanzen weißt, denn es geht in dieser Folge um den Gartenmonat Juni.
Ja.
Also der meteorologische Sommeranfang ist ja auch am 1. Juni. Es geht jetzt richtig los, dass Wetter wird wärmer, die Pflanzen blühen, die Blumen blühen. Es gibt einiges zu tun im Garten im Juni. Was macht denn diesen Gartenmonat aus?
Also diesen Gartenmonat macht natürlich auch, dass man natürlich die ersten Sachen ernten kann. Das heißt, diese Frühjahrsmühe, die zahlt sich jetzt langsam aus. Worauf man natürlich achten muss, es ist warm, es wird immer wärmer. Und ab und zu muss man auch darauf achten, dass man seine Pflanzen wirklich auch mit Wasser versorgt, dass man gießt. Also das ist halt ein wichtiger Punkt. Auch ein wichtiger Punkt ist, Pflanzen leben nicht nur von Luft und Liebe allein. Man muss auch düngen. Das heißt also immer, wenn ich etwas ernte, wenn ich etwas entnehme, muss ich auch ein bisschen was zurückgeben. Das heißt also, ich muss meine Pflanzen mit Nährstoffen versorgen. Ich kann die ersten verblühten Blüten entfernen. Damit sorge ich dafür, dass die Pflanzen ganz schnell wieder blühen. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann ist es halt so, bei den Rosen sieht man jetzt zum Beispiel auch, dass die ersten Blüten, verblüht sind. Und da ist eben besonders wichtig, dass man sie zurückschneidet, dass man dafür sorgt, dass die Rosen halt auch weiterhin so schön blühen, wie sie das machen. Man kann einiges vorsehen. Das heißt also, ich kann schon dafür sorgen, dass im nächsten Jahr die nächsten Frühblüher wieder da sind, weil die müssen nämlich jetzt so langsam ausgesät werden. Also es ist viel zu tun und es gibt viel zu tun im Garten, wie immer.
Wie immer tatsächlich. Lass uns mal ganz langsam da durchgehen, dass wir genau wissen, was im Juni zu tun ist. Du hast gerade gesagt, im Sommer natürlich sehr wichtig zu gießen. Und beim Gießen kann man doch auch einiges falsch machen, oder? Man kann zu viel gießen, man kann zu wenig gießen. Es gibt hartes Wasser, weiches Wasser. Was ist denn beim Gießen besonders wichtig?
Also ganz besonders ist, ich darf meine Pflanzen nicht verwöhnen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also das ist völlig egal, ob ich jetzt meine Gemüsepflanzen, meine Erdbeeren oder was ich so habe, gieße oder angieße, ob ich meinen Rasen bewässere, weil es eben so heiß ist. Ich sollte immer darauf achten, dass ich wirklich durchdringlich gieße. Das heißt also nicht jeden Tag die Gießkanne schwingen, sondern wirklich einmal, höchstens zweimal die Woche dann wirklich meine Pflanzen durchdringend gießen. Das mache ich so, dass ich wirklich dann mal, beim Rasen kann ich das ohne Probleme machen, mal ein kleines Loch mit dem Spaten mache und mal gucken, wie viel Wasser muss ich eigentlich gießen, damit das Wasser so 10 Zentimeter in den Boden einsickert. Und wenn ich das mache, dann reicht das wirklich aus, auch wenn wir 30 Grad haben, dann reicht es aus, wenn ich zweimal oder sogar nur einmal in der Woche gießen muss. Also das ist völlig ausreichend. Und bei meinem Gemüse ist das genauso. Das heißt also nicht jeden Tag gießen, außer ich habe vielleicht mal ein paar Jungpflanzen, die ich gerade eingesetzt habe. Dann gieße ich vielleicht einmal mehr, aber sonst wirklich nur, ja, wirklich ein bis zweimal die Woche, mehr nicht. Weil wir müssen ja auch immer, wie immer, Wasser sparen. Also ja, das ist ein wichtiger Punkt. Und du sagtest, der nächste Punkt war natürlich hier so hartes Wasser. Das heißt, Pflanzen mögen eigentlich gar nicht so gut unser Leitungswasser. Ja, unser Leitungswasser ist ganz oft hart. Und da habe ich einen Tipp, wie man das Wasser weicher bekommt. Das heißt also, jeder kennt ja das verhasste Moos im Rasen. Ja, man hakt sich mal so ein bisschen Moos aus dem Rasen raus und dieses Moos packt man dann in zum Beispiel in eine Regentonne, so zwei, drei große Hände voll. Und dann wird dort das Leitungswasser aufgefüllt und bleibt 24 Stunden. Das Moos bindet ja alle, ja, ich sag mal, Salze im Wasser. Das heißt, das macht das Wasser richtig weich, das Moos. Und dann habe ich richtig tolles Gießwasser.
Und du hast gerade gesagt, das Leitungswasser ist oft zu hart. Regenwasser zu nutzen wäre da eigentlich die bessere Variante, oder?
Ja, manchmal ist es aber so, ja, wenn es wenig regnet, hat man halt wenig Regenwasser, aber das Beste ist natürlich immer Regenwasser zu nutzen. Das heißt also immer die Regentonne aufzustellen, das ganze Jahr über Regenwasser sammeln. Vielleicht irgendwie so, es gibt so weiße große 1000 Liter Fässer, die man oft ja günstig zu kaufen bekommt und die sollten halt immer voll sein mit Regenwasser. Das wäre natürlich die perfekte Maßnahme. Aber manchmal ist das halt nicht so. Manchmal muss man halt eben, erst recht, wenn man zum Beispiel auch seine Blumenkästen, wenn man auf dem Balkon, ja, ich hab eben nur einen Balkon und meine Blumenkästen, die auf dem Balkon sind, brauchen natürlich auch Wasser. Aber an dieses Moos komme ich auch dran, wenn ich einen Balkon habe, weil dann brauche ich meistens vielleicht nur runtergehen, irgendwie in den Vorgarten oder auf einer Rasenfläche und kann mir da eine Tüte voll Moos wegholen. Die Leute gucken vielleicht ein bisschen doof, was man damit macht, aber ja, man macht damit richtig schönes, weiches Wasser und auch die Balkonkästen oder die alle Pflanzen, auch Zimmerpflanzen oder so, die freuen sich denn darüber, weil sie schönes, weiches Wasser bekommen.
Und gieße ich denn morgens oder abends?
Ja, das ist auch immer die Frage. Da scheiden sich auch so die Geister. Die einen sagen morgens, die anderen sagen abends. Also, es ist halt immer so, dass natürlich, wenn ich morgens gieße, dann muss ich ganz früh morgens gießen. Also wirklich früh. Und das ist für mich meistens viel zu früh. Also um 5 Uhr früh gießen. Da liege ich noch im Bett. Also besser ist es für mich, ich gieße abends. Warum abends? Denn abends ist verdunstet das Wasser nicht so schnell. Das heißt also, die Pflanzen haben die ganze Nacht über Zeit, das Wasser aufzunehmen. Das heißt, das Wasser kann tiefer in den Boden sickern. Und wenn ich dann morgens, ich sage einfach mal um 9 gieße, dann ist es manchmal schon so warm und so heiß, dass das Wasser doch relativ schnell verdunstet. Darum für die Frühaufsteher morgens und ja, für die Eulen abends.
Gut, ich muss mir keinen Wecker stellen, das ist doch beruhigend. Da kann man dann nichts falsch machen. Jetzt blüht ja auch einiges in unserem Garten oder auf dem Balkon. Was sind denn für dich im Juni so die Top-Blüher, an denen du auch deine Freude hast?
Wir wollen ja die Leute, die vielleicht nicht so einen großen Garten, die vielleicht nur einen Balkon haben, auch nicht vergessen. Da blühen natürlich alle Sommerblumen jetzt im Moment. Das heißt also, alle Beet- und Balkonpflanzen stehen jetzt voll in der Blüte. Und damit sie auch weiterhin toll in der Blüte stehen, sollte man regelmäßig düngen. Und das ist ganz wichtig, dass man seine Balkonkästen wirklich ja einmal die Woche düngt. Das hört sich jetzt richtig viel an, aber solche Blühpflanzen, das sind Starkzehrer, die brauchen ganz viele Nährstoffe, weil man möchte ja, dass die wirklich bis zum Spätherbst blühen. Und dafür brauchen sie Kraft. Und dafür brauchen sie Dünger. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und dann bekommt man also auch so das, was man so sieht, also auch in Bayern und so, diese Geranien, die einen Meter runter stehen oder hängen am Balkon, die hängen nur deswegen, weil sie immer ordentlich Dünger kriegen. Also darauf sollte man achten. Draußen natürlich im Garten, also ein Klassiker, der jetzt in der Blüte steht, ist natürlich die Dahlie, eine tolle Pflanze. Also es gibt immer Leute, die sagen, oh, Dahlien ist ja aber nichts für die Nützlinge und so. Also es gibt aber auch ungefüllte Dahlien, also dass halt die dann auch Biene und Co. Was zu futtern bieten. Aber ich finde immer, das ist immer wichtig, das muss so ein Gleichgewicht im Garten bestehen. Also ein bisschen was für mein Auge, ja, was ich besonders schön finde, ein bisschen was für die Nützlinge, ein bisschen was für die Bienen und dann kommt man ganz gut schon zurecht. Und was jetzt zum Beispiel auch schön blüht, wo man auch ein bisschen drauf achten muss, sind natürlich die Hortensien. Mhm. Die blühen jetzt ja auch schön. Da gibt es einmal ja die Bauernhortensien und dann die Strauchhortensien. Also da gibt es ja Unterschiede. Das heißt also, wenn man nicht so ein grünes Händchen hat für die Bauernhortensien, kann ich empfehlen, nimmt man die Strauchhortensien, weil die blühen nämlich am einjährigen Holz. Ah, da können die Blüte nicht verfrieren. Und wenn die Bauernhortensie nämlich jetzt nicht blüht, das ist immer ein Zeichen, dass die Blüte verfroren ist, also die Knospe verfroren ist und darum blüht sie nicht. Also das ist immer ein bisschen schwierig und leider ein bisschen ärgerlich.
Erzähl mal ganz kurz, einjähriges Holz, das sagt vielleicht nicht jedem was, es blüht am einjährigen Holz. Erklär das nochmal. Ich weiß nämlich zum Beispiel auch noch nicht ganz genau, was das bedeutet.
Okay, das einjährige Holz ist der Trieb, der in diesem Jahr gewachsen ist. Also musst du dir vorstellen, also wenn man eine Bauernhortensie, wenn man die zurückschneidet im Herbst, ja, dann schneidet man die Blüte weg. Warum? Weil diese Blüte am zweijährigen Holz blüht. Das heißt, an dem Trieb, der im letzten Jahr gewachsen ist. Also die Hortensie, die Bauernhortensie, setzt in diesem Jahr die Blüte an, damit sie im nächsten Jahr blühen kann. Und die Strauchhortensie, die setzt die Blüte an den Trieb an, den sie dieses Jahr, ja. Das heißt, die Blüten, die man jetzt sieht, das sind die Triebe von diesem Jahr. Und wenn man die Strauchhortensie im Frühjahr schön zurückgeschnitten hat, dann gibt es ganz viele Blüten. Warum? Auf einem starken Rückschnitt erfolgt immer ein starker Austrieb. Das darf man sich auch merken, ja. Also ich sage immer so spaßhaft, so ein Gärtner braucht ein kaltes Herz und eine scharfe Schere, ja, weil manche Dinge müssen wirklich also stark zurückgeschnitten werden, damit man wirklich eine tolle Blüte bekommt. Und das ist dann nachher bei den Rosen genauso. Eine Rose, die im Frühjahr stark zurückgeschnitten ist, die zeigt jetzt also eine absolute Blütenpracht. Darauf sollte man unbedingt achten. Also eine Schere gehört in jede Gärtnertasche.
Und was ist mit Rispenhortensien? Die gibt's ja auch noch.
Ja, das ist das Gleiche. Okay. Das sind diese Rispenhortensien. Das sind halt, aber es gibt einmal zum Beispiel eine Ballhortensie, die bekommen eben die runden Blüten. Die blühen auch am einjährigen Holz. Das ist die Annabelle zum Beispiel, ist eine ganz bekannte. Und dann gibt's eine Rispenhortensie. Das ist zum Beispiel die Pinky Winky. Das ist auch eine ganz tolle. Die hat so Pinky Winky. Ja, die winkt in Pinkfarben und sieht wirklich richtig toll aus. Und das ist aber auch eine einfache, die wirklich auch am einjährigen Holz wächst. Die können, ja, 2,50 Meter so hoch werden und sehen wirklich dann wunderbar und schön aus und blühen aber auch bis jetzt zum Spätherbst und eine tolle Pflanze.
Kann ich denn eigentlich von Hortensien auch Stecklinge nehmen, um die selber auch zu vermehren vielleicht?
Ja, also grundsätzlich für den privaten Bereich natürlich immer bei diesen, ich sag mal, Strauchhortensien, also die Gehölze, die am einjährigen Holz blühen. Das sind ganz oft besondere Züchtungen, da sind Lizenzen drauf. Die darf man für den Eigenbedarf vermehren, aber ich darf die natürlich nicht irgendwie dann auf dem Flohmarkt oder so verkaufen, weil ich einen besonderen grünen Daumen habe und ich dann aus diesen Pflanzen ganz viele Stecklinge mache. Aber das funktioniert. Man kann dort Steckhölzer machen und dann kann man die vermehren. Und aus der Bauernhortensie, da mache ich ganz normale Stecklinge. Das heißt also ausgereifte, frische Triebe, die noch schöne grüne Blätter haben, die stecke ich dann einfach in einen Topf mit einem Aussaaterde und dann machen die relativ schnell ja, Wurzeln und dann habe ich eine kleine Pflanze fürs nächste Jahr.
Ah, okay, das kann man ja mal ausprobieren. Gibt es denn eigentlich für alle, die jetzt erst anfangen mit dem Gärtnern oder jetzt zu einem Balkon gekommen sind und sagen, ich möchte jetzt auch noch einsteigen, gibt es was ich jetzt pflanzen kann, Sommerblumen, die ich jetzt noch fix auspflanzen kann und an denen ich dann jetzt im Sommer auch noch Freude habe?
Also es ist natürlich so, wir sind natürlich schon ziemlich spät, die Blumenkästen sind alle irgendwie bepflanzt, aber man kriegt trotzdem noch Sommerblumen, natürlich nicht mehr so die riesige Auswahl, die man natürlich im Frühjahr hat. Ja, also da muss man mit Einschränkungen leben. Also die Auswahl ist nicht mehr so groß. Aber im Moment ist noch alles möglich. Also man kann wirklich noch alles nachpflanzen. Ob es auf dem Balkonkasten die Geranie ist, aber auch zum Beispiel, wenn ich der Meinung bin, ich möchte doch schnell noch eine Tomatenpflanze haben oder eine Paprikapflanze. Also auch das funktioniert. Das kann ich jetzt immer noch nachpflanzen, weil man kann heute in den Gärtnereien auch Paprika, Tomaten vorgezogen bekommen, die dann irgendwie in einem 3-Liter-Kübel zu kaufen gibt und die kann man dann zu Hause weiter kultivieren. Also es ist alles möglich.
Du hast gerade gesagt, die Pflanzen, die Blumen, die jetzt blühen, damit sie auch noch lange blühen, brauchen ein paar Nährstoffe. Es gibt doch im Haushalt auch so ein paar Sachen, womit ich düngen kann. Also ich denke zum Beispiel an Kaffeesatz.
Ja, also natürlich kann ich mit Kaffeesatz düngen und das ist auch eine richtig gute Sache. Das heißt also, alles, wenn ich zum Beispiel ein paar Kräuter habe oder so, die ich dann auf dem Balkon habe oder auch im Kübel habe, da kann ich den Kaffeesatz draufpacken. Das ist halt. Ich empfehle Kaffeesatz nicht in der Wohnung anzuwenden. Warum? Weil das hat man bestimmt schon mal gemerkt. Das heißt, wenn ich Kaffeesatz auf den Blumentopf streue, dann fängt der an zu schimmeln. Ja, und das ist halt nicht so gut. Das ist ja normal, der Schimmel dann. Und das ist nicht schön, in der Zimmerpflanze oder so dann so einen schimmeligen Kaffeesatz oben drauf zu haben. Also der Kaffeesatz ist wunderbar für den Garten. Das heißt also wunderbar zu kompostieren. Das heißt, man kompostiert den Kaffeesatz und nimmt ihn dann als Dünger. Es gibt auch tolle Möglichkeiten, sich seinen eigenen Dünger herzustellen. Und zwar mit so einem Bokashi-Eimer. Aber ich denke mal, das ist mal ein anderes Thema. Da werde ich mal genau erklären, wie so ein Bokashi-Eimer, wie man den selber machen kann. Und so kann man dann eben auch seine Dünger selber herstellen. Aber es gibt ganz viele Reste im Haus, die ich nutzen kann, um meine Pflanzen mit Nährstoffen zu versorgen. Also nur ein Beispiel, wer jetzt im Büro ist. Vielleicht hört ja einer in der Mittagspause im Büro diesen Podcast. Ja, und hat dann nochmal einen Rest vom Kaffee oder einen Rest vom Tee, der jetzt kalt geworden ist. Ja, wo wandert der meistens hin? Ab in die Büropflanze. Ja, und davon muss die Büropflanze leben. Die lebt nämlich meistens nur ja, vom Rest schwarzen Tee oder Rest Kaffee. Und da sind eben auch schon Nährstoffe drin, wo manche Pflanzen dann auch ganz gut überleben können. Man muss aber unterscheiden. Das heißt also, wenn ich wirklich einen Balkonkasten habe mit ganz tollen Sommerblumen, das schaffe ich nicht. Also da muss ich wirklich einen hochwertigen Dünger kaufen, weil das sind hochgezüchtete ja, Pflanzen, die ganz viel, ja, ich sag mal, Futter brauchen. Und so viel Kaffeesatz kann ich da gar nicht reinhauen, damit die Pflanzen da sich mit ernähren können. Ja? Also das sind also für alle schwach wachsenden Pflanzen, für Kräuter, für, ich sag mal, wenn ich jetzt irgendwelche Gehölze, Sträucher oder sowas habe, da kann ich das gut nutzen. Aber für Beet- und Balkonpflanzen, also die wirklich ganze Starkzehrer sind, da funktioniert das nicht.
Kaufe ich denn Dünger oder mache ich den selber? Und wenn ich kaufe, weil vielleicht hat nicht jeder Lust, jetzt auch noch neben dem Gärtner einen Dünger selber herzustellen. Wenn ich in den Baumarkt zum Beispiel gehe und einen Dünger kaufe, worauf achte ich dabei? Wir wollen ja hier auch aufklären, wie man ohne Chemie düngt.
Genau. Also es gibt ganz einfach, man braucht einfach nur einen Biodünger kaufen. Ja, das heißt also, im Biodünger sind keine mineralischen, also das ist jetzt auch falsch gesagt. Natürlich ist in einem Biodünger auch mineralische Bestandteile, aber eben kein synthetischer Stickstoff. Ja, darauf muss man achten. Also es ist ja auch theoretisch nichts Verwerfliches. Das heißt, der Stickstoff wird normalerweise aus der Luft gebunden. Ja, der wird aus der Luft gebunden und wird mineralisiert und dann kann man ihn als Mineraldünger kaufen. Der Nachteil ist halt einfach, dass die Herstellung unheimlich viel Energie verbraucht. Früher war das so, Stickstoff aus der Luft konnte nur entweder durch Pflanzen gebunden werden. Das heißt, das sind Leguminosen, das ist zum Beispiel die Erbse, ja, die Lupine, die konnte Stickstoff aus der Luft binden und die in den Boden bringen. Der Blitz konnte das. Ja, wenn der Blitz irgendwo auf dem Acker eingeschlagen ist, dann hat man danach irgendwann gesehen, dass auf einmal diese Fläche besonders grün wurde, weil durch diese ja, Elektrizität ist halt ja ist der Stickstoff aus der Luft mineralisiert worden und ist dann in den Boden gewandert. Ja, und die Menschen haben so um die Jahrhundertwende rausgefunden, wie man eben Stickstoff aus der Luft binden kann. Und seitdem gibt es halt mineralischen Stickstoffdünger. Aber wir brauchen es nicht. Wir können ganz einfach mit organischem Stickstoffdünger arbeiten. Das heißt, erstmal, was uns die Mikroorganismen zur Verfügung stellen, was uns die Leguminosen zur Verfügung stellen oder eben das, was in der Lebensmittelindustrie einfach als Abfallstoff ja entstanden ist. Und da ist die Nummer eins zum Beispiel aus der Zuckerproduktion, Zuckerrübensirup, das ist Melasse. Und diese Melasse, das ist ja ein toller Stickstoffdünger, der wirklich richtig bekömmlich ist und wo sich die Pflanzen drüber freuen.
Und das ist auch so, dass wenn ich damit meine Pflanzen dünge, dass es auch nicht zum Nachteil von Insekten und Bienen ist.
Nein, also grundsätzlich muss man auch sagen, also wenn ich jegliche Art von Dünger ausbringe, ist das nicht nachteilig für Insekten. Das heißt also, auch wenn ich einen flüssig-mineralischen Dünger, wo eben synthetischer Stickstoffdünger drin ist, also ja, dann ist das nicht nachteilig für die Insekten. Denen passiert dann nichts. Da hier geht es wirklich nur darum, das heißt also, dass dieser Dünger eben sehr viel Energie braucht. Und was auch passieren kann, ist halt, dass dieser Dünger, weil es eben mineralischer Dünger ist, dass er den Boden recht schnell versalzen kann. Und dann ist halt einfach ja die Bodenstruktur gestört und die Mikroorganismen, ja das Bodenleben ist dann nicht so aktiv, wenn man zu viel mineralischen Dünger gibt.
Kann ich dann auch Dünger selber machen?
Ja, und das geht sogar gut. Also eine wunderbare draußen im Garten. Ja, wenn ich im Garten habe, brauche ich eigentlich gar keinen Dünger kaufen. Also der selbstgemachte Dünger Nummer 1, das ist die Brennnesseljauche. Hat schon fast jeder von gehört. Ja, Urgroßoma hatte schon immer Brennnesseljauche angemischt. Und das ist halt ein wirklich guter Dünger und ein guter Dünger mit ganz viel Kali. Und man kann auch die Brennnessel zum Beispiel mit Beinwell ja mischen. Das heißt, dieses Kraut, Beinwell ist eine schöne ja Krautpflanze, die mit schönen, großen, tollen, blauen Blüten. Und die wächst wunderbar im Garten, verbreitet sich wunderbar. Und wenn man diese Pflanze dann mit der Brennnessel zusammen verjaucht, hat man den perfekten Dünger. Und dann kann ich dort alle meine Pflanzen in regelmäßigen Abständen, das heißt einmal die Woche, alle 10 Tage, immer schön mit Brennnesseljauche düngen. Und dann habe ich meine Pflanzen versorgt.
Und erzähl noch mal ganz kurz, wie setze ich denn so eine Jauche an? Gibt es da so ein Rezept, in welchem eine Packung oder eine Handvoll Brennnessel mit ein bisschen Wasser oder wie ist da das Rezept?
Also normalerweise, ich sag mal so, wie ich das mache. Ja, das ist halt, da gibt es natürlich unterschiedlich. Gärtner ist immer so ein bisschen learning by doing. Ja? Also das heißt, man darf auch gerne mal ausprobieren. Man sollte aber genügend Brennnessel haben. Das heißt also eine Regentonne. Die Regentonne sollte mindestens halb voll mit der Brennnessel sein. Ja, die füllt man halb voll und dann am besten Regenwasser nehmen. Das heißt also, dann wird diese Brennnessel aufgefüllt mit Regenwasser und dann fängt dieses Zeug an, irgendwo nach ein paar Tagen an zu schäumen und zu verjauchen. Ja, das heißt, irgendwann fängt es auch richtig deftig an zu stinken. Also man muss ein bisschen aufpassen, wo die Tonne steht. Wenn man den Nachbarn nicht so mag, ja, kann man es dann am Nachbargarten stehen lassen. Aber sonst, wenn man ein gutes Verhältnis hat und das gute Verhältnis bestehen bleiben soll, dann sollte man das dann doch schon irgendwo hinstellen, wo es dann nicht so stinkt. Man kann aber den Gestank auch ein bisschen mit zum Beispiel Urgesteinsmehl, man streut ab und zu mal ein bisschen Urgesteinsmehl über diese Jauche, das bindet ein bisschen den Gestank und verbessert natürlich auch noch durch diese Mineralien, die ich da reinbringe, mein Dünger. Also ganz, ganz wichtig. Die Jauche ist dann fertig, wenn die Jauche nicht mehr schäumt. Ja? Die Jauche muss schön glasklar sein. Und wenn sie glasklar ist, also glasklar heißt, sie ist natürlich bräunlich, aber klar. Ja? Also nicht mehr so milchig und nicht mehr, und sie schäumt auch nicht mehr. Dann ist sie fertig. Dann kann ich diese Jauche nehmen und kann sie in Kanister abfüllen und kann sie lagern. Dann kann ich sie ja 5 Jahre lagern. Also ich kann wirklich schon mir einen Vorrat anlegen und dann, damit ich dann eben im zeitigen Frühjahr schon loslegen kann mit dem Düngen. Diese Jauche wird verdünnt 1:10 und dann dünge ich damit meine Pflanzen.
Und zwischendurch immer mal die Müffelprobe machen, ob da nicht noch ein bisschen Urgesteinsmehl drauf darf.
Genau, das macht es. Das geht von ganz alleine. Also das riecht man schon, wenn man da mal vorbeigeht. Das ist ganz wichtig. Wichtig ist halt, wenn ich nicht abwarten konnte und ich die Jauche zu früh zum Beispiel abgefüllt habe, das merkt man, weil einem dann der Kanister um die Ohren fliegt. Ganz, ganz wichtig, immer darauf achten, dass es schön klar ist und dann ist die auch lagerfähig.
Okay, aber das klingt ja machbar tatsächlich.
Ja, dafür braucht man kein Diplom.
Okay, super. Das ist beruhigend. Es gibt ja einiges jetzt im Garten, das ich auch schon ernten kann. Erdbeeren zum Beispiel.
Ja, ich denke mal, über die Ernte der Erdbeeren brauchen wir nicht viel zu erzählen. Das geht von ganz alleine. Das macht der Instinkt schon. Das macht schon die Hoffnung auf Erdbeerkuchen. Aber was wichtig bei den Erdbeeren ist zum Beispiel, man sagt ja, oder das weiß ja passiert, dass die Erdbeeren ja nach 3-4 Jahren den Standort gewechselt bekommen müssen. Ja, schon mal von gehört?
Ja, du sagst das. Nee, ich habe davon noch nicht gehört. Das heißt, man muss sie umsetzen.
Also, die müssen umziehen. Die Erdbeeren dürfen nicht 10 Jahre an einem Standort stehen. Das heißt also, Erdbeeren müssen immer wieder einen neuen Standort bekommen, damit sie halt auch gut tragen. Und die Erdbeeren zeigen mir das. Ja, man kann es ganz gut erkennen, wenn es Zeit ist, dass die Erdbeeren ein neues Beet brauchen. Und zwar dann, wenn die Erdbeeren besonders viele Ausläufer bilden. Am Anfang, wenn ich frische Erdbeeren gepflanzt habe, sind die Erdbeerpflanzen recht groß und da kommen nur ganz wenige kleine Ausläufer. So, und wenn dann aber der Boden sozusagen ausgelaugt ist, dann zeigen mir die Erdbeerpflanzen so, sie wollen weg. Ja, dann wollen die abhauen. Ja, die sagen, hier wollen wir jetzt nicht mehr, wir brauchen einen neuen Platz. Und dann bilden sie ganz viele neue Ausläufer und dann weiß man, aha, alles klar, ich muss die Erdbeeren, die müssen an einem Standort, dann muss ich sie umpflanzen. Und das ist eben auch ein wichtiger Punkt. Das heißt, die Erdbeeren, diese Ausläufer, die kann man dann abnehmen und diese Ausläufer sollten spätestens bis Anfang August sollten sie ihren neuen Standort bekommen. Hat nämlich einen ganz besonderen Grund. Warum? Weil die Erdbeeren in diesem Jahr die Blüten ansetzen fürs nächste Jahr. Das heißt also, wenn ich die jetzt pflanze bis August, dann haben die genügend Zeit, ganz viele Knospen anzusetzen, Blüten anzusetzen und im nächsten Jahr auch ordentlich wieder zu tragen. Mache ich das nicht, mache ich das zu spät, dann verschenke ich meine Ernte. Das heißt also, dann haben sie eben nicht mehr so viel Zeit, Blüten anzusetzen und dann habe ich im nächsten Jahr eine geringere Ernte. Ja, und darum ist es auch wichtig, dass ich meine Erdbeeren immer in diesem Jahr dünge, damit sie im nächsten Jahr gut tragen. Ja, das ist immer bei den Erdbeeren, ich sag mal, bei einmal tragenden Senga Sengana ist eine Sorte, kennt fast jeder. Ja, das ist eine einmal tragende Erdbeere. Darauf muss man unbedingt achten.
Wenn ich jetzt die Erdbeeren umgesetzt habe, habe ich ja ein freies Beet. Was eignet sich denn, um da einzupflanzen? Es gibt doch so ein paar Dinge, die man beachten muss, was quasi nachfolgt im Beet, oder?
Also, es ist immer grundsätzlich so, die Erdbeeren standen da 2 Jahre, 3 Jahre, manchmal auch 4 Jahre. Ja? So, dann räume ich die ab und dann sollte sich der Boden erstmal erholen. Und da ist es ja wirklich wunderbar, wenn ich dann dort eine Gründüngung setze. Das heißt, nach der Ernte im August, wenn ich die dann alle rausgenommen habe und die Ernte fertig ist, meine Ausläufer da alle abgenommen habe, dann würde ich auf diese Fläche einmal eine Gründüngung draufsetzen. Phacelia, dann gibt's so Bodendoktor, nennt sich das. Das sind so ganz viele Mischungen, die man auch ganz einfach kaufen kann, die dann auch bunt sind, die auch vielleicht dann eben auch für die Nützlinge gut sind. Das blüht dann nochmal bis zum, bis zum Herbst. Und bis dahin ist da dann erstmal Ruhe. Und im nächsten Jahr, da kann ich dann wieder loslegen und kann dann in diesem Beet auch neu einpflanzen. Zum Beispiel, eine tolle Alternative wäre dann erstmal dort Kartoffeln anzubauen, weil die Kartoffeln dann den Boden nochmal richtig schön lockern. Ja, die sorgen dafür, dass auch die Wildkräuter, Unkräuter so unterdrückt werden. Und das wäre eine gute, das wäre eine tolle Sache nach den Erdbeeren.
Was ist denn jetzt im Juni noch fertig und was kann ich noch ernten aus meinem Garten?
Ja, also was man noch ernten kann, ist die ganze Zeit natürlich Himbeeren. Also ich überlege jetzt mal gerade, was so in unserem Garten jetzt so gerade erntereif ist. Unsere Himbeeren, da sind wir schon mitten dabei und wir ernten die alle schön. Und bei den Himbeeren, da gibt's ja Sommerhimbeeren und Herbsthimbeeren. Also es sind zwei verschiedene Arten der Himbeeren. Das heißt, die Sommerhimbeere ernten wir jetzt und die Herbsthimbeere natürlich, wie das Name schon sagt, dann eben im Herbst. Was wir machen, das ist halt nach der Ernte, wenn wir diese Himbeeren ernten, dann schneiden wir gleich die Ruten, wo die Himbeeren dran waren, die schneiden wir gleich raus, ja? Weil dann kommen nämlich jetzt schon die neuen Ruten und die tragen nämlich im nächsten Jahr wieder die Himbeeren. Also da ist es nämlich der Unterschied zwischen Sommerhimbeere und Herbsthimbeere ist nämlich, dass ja bei der Sommerhimbeere, die blüht und fruchtet am zweijährigen Holz, da kommen wir wieder, also es ist immer wieder, wird es so geben, einjährig, zweijähriges Holz, ja. Und bei der Herbsthimbeere, die fruchtet am einjährigen Holz. Darum ist es halt so, dass man bei der Sommerhimbeere wirklich nur die Ruten abschneidet, die getragen haben. Und das sollte man recht schnell auch machen und die gar nicht so lange stehen lassen, weil da gibt es so die eine oder andere Krankheiten, so Rutensterben und sowas. Das kann man dadurch verhindern, wenn die dann zu lange da dranbleiben, werden die krank und übertragen dann Krankheiten und so. Und darum ist es immer ganz schön, wenn man die gleich rausschneidet nach der Ernte. Und dann ist da auch gleich Ordnung drin. Alle neuen Triebe werden schon wieder hochgebunden und festgebunden. Und dann hat man das ganz gut in den Griff. Bei den Herbsthimbeeren ist das ganz einfach. Im Herbst werden die nachher alle abgeschnitten. Das heißt also, nach der Ernte wird die Herbsthimbeere bis zum Boden, den alle abgeschnitten. Und die treibt ja dann im Frühjahr wieder neu aus und bringt dann wieder neue Himbeeren und neue Triebe. Was wir noch haben, Salate, die ernten man ja schon die ganze Zeit. Kohlrabi wird schon die ganze Zeit geerntet. Dann Rucola, das ist halt auch eine schöne Sache. Wer Rucola mag, da kann man jetzt auch eine ganze Zeit, der fängt jetzt auch langsam an zu blühen. Den sollte man auch vielleicht blühen lassen, weil er dann eben auch sich auch nochmal selber aussät und sich immer wieder schön erneuert. Und das große Problem ist halt bei dem, ich sag mal, auch wenn man jetzt Kohl oder hat, wenn man, dann guckt man sich jetzt mal seinen Weißkohl an, der jetzt schön dasteht. Und da sind die Erbflöhe gerade so unterwegs. Und wenn es richtig warm ist und das ja Sommer ist und Hitze ist, dann fressen die mir mein Rucola an, die fressen mir meine Radieschen an, die fressen mir meinen Salat an, die durchlöchern den regelrecht. Und da gibt's aber auch einen Trick. Da gibt's einen Trick, um diese Erdflöhe so ein bisschen in Schach zu halten. Erstmal ist es ganz wichtig, dass ich meine Beete immer durchhacke. Hat auch was mit Wasser zu tun, ja. Einmal hacken ersetzt, kann man schon fast sagen, zweimal gießen. Ja, also ganz wichtig, ja, weil wenn ich meine Böden immer schön durchhacke und auflockere, dann wird diese Kapillarwirkung des Wassers unterbrochen. Das heißt, also das Wasser verdunstet nicht so schnell. Da hat man ja so eine Pufferschicht durch diese lockere Erde. Und die Erdflöhe mögen das nicht. Die Erdflöhe laufen lieber auf schön krustigen Boden, aber eben nicht auf lockeren, frischen Boden. Das mögen die nicht so. Und was man noch machen kann, wer Ginster im Garten hat, der kann so 2, 3 Ginstertriebe zwischen seinen Rucola, zwischen dem Kohl oder so legen. Dann nimmt der Erdfloh auch aus, Reißaus, weil er nämlich weiß, dass Ginster giftig ist, das schmeckt ihm nicht, das ist nicht seine Futterpflanze und dann geht er lieber zum Nachbarn.
Ah, okay, also einfach abschneiden und dazwischen
ja,
legen.
Genau.
Okay. Gibt es denn noch andere, sag mal, Gartenbewohner, die wir nicht so gerne bei uns hätten in diesem Monat?
Ja, also ich würde mal so sagen, die Nummer 1, ja, ist natürlich immer so die Schnecke, die natürlich auch das ganze Jahr über ihr Unwesen treibt. Das Tolle ist halt, wenn es sehr warm ist, ist sie nicht ganz so aktiv, aber wenn es regnerisch ist, dann ist sie natürlich überall und frisst mir auch alles an. Aber auch die Schnecke, die hat so Dinge, die sie nicht so gerne mag. Zum Beispiel, wenn ich ein Hochbeet habe und ich möchte die Schnecke loswerden, dann kann ich zum Beispiel Zimt streuen. Schnecken mögen kein Zimt, die gehen nicht über Zimt. Keine Ahnung warum, scheint die nicht zu schmecken oder scheint auch, der Duft scheint wohl nicht genehm zu sein. Aber was ich eben auch machen kann, Schnecken lieben grüne Gurke. Ja, die lieben grüne Gurke. Das heißt also, ich kaufe mir für, weiß ich was, 79 Cent eine holländische Gurke. Das ist das Leibgericht jeder Schnecke. Schneide mir ein paar Scheiben ab und lege diese Scheiben am Rand meines Beetes und daneben ein Stück Holz. Das heißt, jetzt werden die Schnecken nachts magisch angezogen von dieser Gurke und am Tage, weil es schön schattig und kühl ist, verstecken sie sich unter dem Holz. Das heißt also, ich brauche am Tag nur Holz umdrehen, Schnecken absammeln, zum Nachbarn bringen und alles ist gut.
Aber locke ich damit nicht auch Schnecken an, die vorher noch gar nicht in meinem Garten waren?
Nein, so viele. Die Schnecken sind alle da. Sie locken sie nur aus allen Ecken an, bevor sie dann irgendwo an meine Pflanzen nagen, gehen sie dann eben zu der Grüngurke.
Ah, okay.
Ja, also ich locke die nur an, die sowieso nur in meinem Garten sind.
Okay, weil nicht, dass jetzt dann auch noch aus der ganzen Nachbarschaft die Schnecken kommen, weil sich rumspricht, dass es Gurke gibt bei uns im Garten.
Nee.
Das wäre nicht so gut. Wenn jetzt einige Obstbäume im Garten haben, wir haben jetzt schon über Beeren gesprochen, an Sträuchern, aber was ist mit Obstbäumen? Muss ich jetzt im Juni da auch was machen, um die vielleicht noch zu hegen und zu pflegen?
Genau. Also, das, was im Juni ist, also das hat man vielleicht auch schon mal gehört. Hast du schon mal was vom Juni-Fall gehört?
Nee.
Das heißt, das Obst im Juni fällt von den Obstbäumen einige der Äpfel ab. Also einige des Obstes fällt im Juni ab. Das schmeißt der Baum von sich aus ab. Warum? weil er einfach merkt, dass er alle diese Früchte, die er da am Baum hat, alle nicht ausreifen lassen kann, schmeißt er einfach einen Teil ab. Und in diesen Früchten, die er abschmeißt, sind meistens die ersten Würmer sozusagen, die ersten Proteine in der Frucht. Ja, die sind nämlich in diesem Unifall. Was passiert? Diese, ja, sag mal, diese Äpfel fallen runter, ja, bei Pflaumen genauso. Und dort ist schon ein kleiner Wurm drin, der geht raus, geht an der Rinde, verpuppt sich dann. Und dann kommt da ein neuer Falter draus und dieser neue Falter legt wieder die Eier an den Äpfeln, die ich gerne essen möchte, und dann werden die auch wieder verwurmt. So, und wenn man das, muss man versuchen zu unterbrechen, und das geht ganz einfach. Das heißt also, wenn ich dann Äpfel oder Pflaumen, Zwetschgen ohne Würmer haben möchte, dann besorge ich mir jetzt Wellpappe und umwickel den Baum, den Stamm mit Wellpappe. Und das mache ich aber schon so früh wie möglich. Also eigentlich kann man das auch schon im Mai machen. Ja, im Mai kann man schon diese Wellpappe umwickeln. Aber wenn man das vergessen hat, kann man das auch jetzt noch machen. So, was passiert? Dieser Wurm, der will sich verpuppen. Der muss sich dann in der Rinde irgendwo ein Versteck suchen. Aber auch der geht den geringsten Widerstand und verpuppt sich in der Wellpappe. Weil das so schöne kleine, ja, so schöne kleine Röhren, da kann er richtig rein. Und er weiß ja nicht, dass das eine Falle ist. Ja, und da achtet man da drauf und guckt dann immer wieder, wenn die dann dort drin sind und sich verpuppt haben, dann macht man ganz schnell die Wellpappe ab. Die wird weggeschmissen, wieder neue Wellpappe drum. Und so kann man den Großteil, ja, ich sag mal, des Apfelwicklers, so heißt er nämlich, ja, oder des Pflaumenwicklers, so davon abhalten, mein Obst zu verwurmen. Ja, also das ist eine gute Sache. Was ich auch machen kann, ich kann auch meine Bürste nehmen, mit der Bürste mal die Rinde ein bisschen abbürsten, weil man sieht diese kleinen Puppen nicht, die sich da versteckt haben. Die sind ganz schwer zu erkennen, aber mit der Bürste kriege ich die schon mal weggebürstet und kann so dafür sorgen, dass ich weniger Maden in meinem, ja, ich sag mal, in meinem Obst habe.
Okay, das heißt also Junifall, wenn die runterfallen. Es gibt doch im Juni auch noch etwas, und zwar die Schafskälte.
Ja, das wird nochmal ein bisschen kalt, aber ja, ich muss ganz ehrlich sein, in den letzten Jahren habe ich es eigentlich nicht so miterleben können. Es kann natürlich mal Shit-Wetter geben, ja, aber im Normalfall macht es dem Obst nichts. Da gibt's also, und ich habe auch noch nicht erlebt, dass es jetzt nochmal richtig, ich sag mal, also Frost gibt's sowieso nicht mehr, das ist vorbei. Es wird halt nur kalt und schlechtes Wetter, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich ignoriere das.
Aber was man nicht ignorieren sollte, ist, wenn es jetzt dann plötzlich richtig heiß wird, oder? Dann brauchen doch meine Pflanzen auch ein bisschen Sonnenschutz. Wie kann ich denen denn das geben?
Das ist halt eben, das ist das. Also viel schlimmer ist es wirklich für die Pflanzen, wenn es richtig heiß wird und wenn wir dann irgendwie jetzt hier 30 Grad im Schatten haben oder so. Also im Großteil ist es so, wir gehen mal zurück wieder zu den Obstbäumen, weil wir darüber gesprochen haben. Es gibt ja auch diesen Sommerschnitt, nicht wahr? Man kann im Obstbäume im Sommer schneiden. Das heißt, die Obstbäume haben ja meistens so Wassertriebe. Und diese Wassertriebe, die kann man jetzt entfernen. Die werden jetzt zum Beispiel gerissen, die werden rausgerissen. Aber wenn es jetzt so heiß ist, ja, und ich das jetzt machen würde, dann kann es passieren, dass mein Obst Sonnenbrand kriegt. Weil die Pflanzen, die Blätter, alles, die erhöhen ihre Wachsschicht. Das heißt also, so wie wir uns die Sonnencreme auf die Haut, ja, ich sag mal, schmieren, machen das die Pflanzen mit einer Wachsschicht. Das machen sie aber nur mit den äußeren Blättern. Das heißt also, Blätter, die im Schatten sind, machen das nicht, weil sie verschwenden keine Ressourcen. So, wenn ich jetzt aber meine Pflanze schneide, egal welche, ob ich es den Baum mache, ob ich jetzt auch irgendwie irgendwelche Heckenpflanzen schneide, dann schneide ich die zurück und ich schneide die Pflanzen und Teile ab, die diese dicke Wachsschicht haben, und alle ungeschützten, ja, Blätter, die eben keine Wachsschicht haben, die sind dann voll der Sonne ausgesetzt und dann gibt es Sonnenbrand. Ja, dann verbrennen die Blätter. Und darauf muss man aufpassen. Das sollte man halt nicht machen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Grundsätzlich gibt es immer Möglichkeiten, um meine Pflanzen auch vor Hitze zu schützen. Und das Erste und das Wichtigste, was man machen kann, ist zum Beispiel auch meine Beete zu mulchen. Ja, das heißt also, meine Beete zu mulchen, damit das Wasser im Boden bleibt, dass ich durch die Hitze nicht so viel Wasser verdunstet. Das sind so Dinge, die ich jetzt machen kann. Und also es gibt keine Sonnencreme. Ja? Also ich kann meine Pflanzen jetzt nicht mit irgendeiner Sonnencreme einschmieren und dann hoffen, dass sie gut durch die Sommerhitze kommen. Also ich kann nur dafür sorgen, dass meine Pflanzen ordentlich mit Wasser versorgt bleiben und dass der Boden nicht so schnell austrocknet. Solche Dinge kann ich halt machen. Und es ist ganz natürlich wichtig, in dieser Zeit wird absolut nicht gedüngt. Ja, das ist halt, das sollte man absolut nicht machen, weil das bedeutet dann noch Stress. Dünger ist immer gut, wenn es mal ein paar Tage bewölkt ist und wenn es regnet, dann kann die Pflanze das auch aufnehmen. Aber jetzt, wenn es dann so heiß ist, dann eher nicht.
Muss ich denn den Mulch auch mal erneuern oder kann ich den ewig liegen lassen?
Erneuern heißt halt immer nur nachschütten.
Okay.
Ja, das heißt also, dass der Mulch muss nicht entfernt werden. Das wird nicht, weil der Mulch, das ist ja ein Naturprodukt. Und Mulch wird ja zu Dünger, wird zu Nährstoffen, wird zersetzt von den Mikroorganismen und ist irgendwann weg. Und dann kann ich das ersetzen. Und Mulch heißt nicht, dass ich unbedingt Mulch kaufen muss. Mulchen heißt auch, ich kann Rasenschnitt nehmen, ich kann Pflanzenreste nehmen, ich kann damit alles mulchen. Ja, ich muss jetzt nicht irgendwie, ja, wenn ich das natürlich schön haben möchte, ja, und sage, okay, muss alles schön aussehen und muss toll aussehen, dann nehme ich meistens ja irgendwelche Rindenmulche. Aber es gibt zum Beispiel auch tollen Mulch. Man kann auf den Kompost werken. Da gibt es so Schreddermex, heißt das. Da kann man eben auch, damit kann man echt so sehr, sehr gut mulchen. Das mache ich seit Jahren und habe da gute Erfahrungen mit. Der einzige Nachteil ist, wenn man solchen Kompost von diesen Kompostwerken sich besorgt, ein bisschen darauf aufpassen. Oft ist da viel Plastik zwischen, weil die Leute ja eben nicht ordentlich sortieren, wenn sie ihren Gartenmüll abliefern, dann ist oft noch Plastik dabei. Also das muss man dann ab und zu nochmal nachsammeln, damit man das nicht alles in seinem Boden und seinen Beeten hat.
Jetzt haben wir schon ganz viel über Juni gesprochen. Gibt es doch etwas, was wir vergessen haben, was auf jeden Fall jetzt im Juni auch noch wichtig ist, was getan werden muss?
Also, naja, grundsätzlich, was man immer tun muss, und das muss man nicht nur im Juni, man muss seine Pflanzen kontrollieren. Man muss so durchgehen, man muss seine Bestände durchgucken, man muss gucken, okay, sind meine Pflanzen gesund? Brauchen sie irgendwas? Weil Pflanzen reden ja mit uns und sie zeigen uns, wenn es denen nicht gut geht. Und darum immer schön durch den Garten gehen, immer gucken, mal einen Blick werfen. Erstens ist es total entspannend, ja, das ist halt wirklich gut. Und zweitens kann ich dann gucken, falls dann irgendwelche Schädlinge zum Beispiel ihr Unwesen treiben. Nur ein Beispiel, wenn ich jetzt mal durch meinen Kohl gucke, dann sehe ich dort die weiße Fliege. Ja, und diese weiße Fliege, wenn die Überhand nimmt, dann ist es halt wirklich so, dass ich bei den Kohlrabi zum Beispiel, ja, ich will eigentlich, wenn ich mal so ein Kohlrabi-Gemüse mache, vielleicht auch die Blätter mit benutzen, die Blätter mit verarbeiten und nicht nur die Knolle. Und in den Blättern sitzen immer die weiße Fliege dran, aber da gibt's einen Trick, um diese weiße Fliege loszuwerden. Ich besorge mir Orangenölreiniger, na, das ist ein Reiniger, ganz so aus der Bio-Reiniger, wo man eigentlich so, ja, im Haushalt mit, ja, ich sag mal, die Bude sauber macht. Da nimmt man 20 Milliliter von diesem Orangenölreiniger in einem 1 Liter warmes Wasser und dann sprühe ich die unteren Blätter damit ein. Das löst die Wachsschicht von diesen kleinen Fliegen. Die fallen alle zu Boden, können nicht mehr fliegen, können keine Eier mehr legen, können sich nicht mehr vermehren. Und schon habe ich dann eben, ja, einfach mal Kohl ohne weiße Fliege.
Ja, schnell gemacht dann wahrscheinlich auch. Beim Rundgang, um zu kontrollieren, kann ich dann noch mal ein bisschen sprühen.
Das ist immer ganz wichtig. Also das ist halt immer, jetzt ist die Zeit, wirklich mit der Hacke auch immer durch die Beete zu gehen, den Boden zu lockern, meine Pflanzen zu kontrollieren, ab und zu mal eine Himbeere in den Mund stecken. Also das ist so jetzt die Zeit. Die nächsten Wochen darf man das jetzt machen.
Morgen wird's grüner. Der Top-Tipp vom Pflanzenarzt.
Ja, mein Top-Tipp ist ganz klar, also die Königin der Pflanzen, die Königin der Blumen ist die Rose. Das heißt also, die verblühten Rosentriebe müssen zurückgeschnitten werden. Wenn sich Hagebutten oder irgendwas gebildet haben, müssen die weg. Weil wenn ich die stehen lasse, dann sagt die Rose, warum soll ich denn noch neue Blüten machen? Weil sie die Kraft jetzt in ihre Hagebutten steckt. Die muss ich zurückschneiden und zwar tief genug. Das heißt ungefähr, ganz einfach, 20 bis 30 Zentimeter werden diese Triebe zurückgeschnitten, damit sie sich von unten her neu verzweigen können und nochmal ganz viele neue Blüten bringen können. Ich darf sie nicht zu stark zurückschneiden. Also manche Leute schneiden die auch zur Hälfte zurück. Das ist für mich zu viel. Warum? Man muss sich vorstellen, dass die Rose ganz viele Wurzeln gebildet hat. Und diese Wurzeln hat sie gebildet, um diese große Pflanze zu versorgen. Und wenn ich zu viel abschneide, kann es einfach sein, dass sie einen Teil der Wurzeln nicht mehr benötigt und die verfaulen, abfaulen und dann die Rose darunter leidet. Also nicht zu viel abschneiden, wirklich nur ja so 20 bis allerhöchstens 30 Zentimeter und dann ist man dann auf dem richtigen Weg.
Die Königin des Gartens ist die Rose. Hast du denn eine Lieblingsrose? Vielleicht das noch zum Abschluss. Eine Lieblingssorte?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Lieblingssorte. Ich mag alle Rosen. Und es gibt Jahre, da mag ich die eine und dann gibt es Jahre, da mag ich die andere. Im Frühjahr mag ich zum Beispiel diese Rambler-Rosen. Das sind diese Kletterrosen, die dann irgendwie in einem Baum wachsen und wunderschön blühen. Aber leider blüht sie nur einmal und wenn sie dann verblüht ist, mag ich sie nicht mehr so.
Sag nochmal den Namen, wie heißt die?
Rambler-Rose.
Rambler-Rose, okay.
Ja, das ist eine Kletterrose, die wirklich dann so in den Bäumen hochklettert. Und wunderschön aussieht, ja, und dann so einen alten Birnenbaum oder so dann eben wunderbar zum Blühen bringt.
Schön, und die duftet wahrscheinlich auch gut, oder?
Ja, das gibt ja von Sorten, also manche duften richtig stark, aber manche glänzen einfach auch nur durch ihre Blütenfarbe.
Das war jetzt das Wichtigste für den Juni, für den Gartenmonat Juni. Es gibt einiges zu tun. Wir legen gleich los und dann würde ich sagen, lieber René, treffen wir uns hier wieder in einem Monat und dann reden wir über den Juli.
Jawohl.
Super.
Bis dahin, ja, viel Spaß im Garten.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.